Talk. Alles rund um die Gesundheit.
Eine neue Folge RKH Talk, der Podcast rund um alles, was die Gesundheit betrifft. Und heute geht es um etwas, das ist wirklich bei uns im Körper lebensentscheidend. Es geht nämlich um unser Herz. Und dafür freue ich mich ganz besonders, einen Gesprächspartner zu haben, der sich damit, glaube ich, besser auskennt als wirklich viele, viele andere. Ich darf ganz herzlich begrüßen Dr. Christian Wolpert, seines Zeichens ärztlicher Direktor der Klinik für Innere Medizin und eben Kardiologie. Erstmal hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
Ja, hallo. Vielen Dank. Ich freue mich, mein erstes Podcast zu dem Thema und bin gespannt auf Ihre Fragen oder was Sie interessiert.
Ich glaube, es wird nicht langweilig. Zunächst mal eben ärztlicher Direktor der Klinik Innere Medizin Kardiologie. Das ist ein sehr breites Spektrum, oder? Gerade Innere Medizin ist ja wirklich schon mal einmal alles durch den Körper durch und dann noch Kardiologie mit dem Herz, die Spezialisierung. Das ist schon ganz schön viel, oder?
Das ist viel, aber ehrlich gesagt, wir sind ja zwei Kliniken, mittlerweile drei Kliniken, die sich um die Innere Medizin kümmern, weil das tatsächlich sehr spezialisiert ist. Aber wir legen jeder für uns Wert darauf, dass wir immer noch einen ganz erheblichen Teil innere Medizin auch in unseren Abteilungen haben. Das heißt, wir teilen uns, wenn man so will, die Patienten der allgemeinen inneren Medizin durch drei Abteilungen. Ich sag mal, wenn Sie mit einer Gallenblasenentzündung reinkommen, dann sind Sie natürlich grundsätzlich am besten bei den Gastroenterologen aufgehoben oder bei den Chirurgen, aber jeder meiner Mitarbeiter sollte auch in der Lage sein, eine akute Galle zu entdecken, genauso wie einen Herzinfarkt im EKG zu entdecken oder Vorhofflimmern zum Beispiel, eine häufige Rhythmusstörung. Das muss der andere Internist mit der onkologischen Weiterbildung eigentlich genauso machen. Das heißt, wenn man jetzt mal die Betten nimmt, wir haben 100 Betten im Moment, würde ich sagen 80 Betten reine Kardiologie und 20 Betten allgemeine Innere, wenn man so will. Und dann hat natürlich jeder Herzpatient auch andere Dinge oder jeder onkologische Patient hat auch Herz. Insofern ist es breit und gemischt, aber zugegebenermaßen sind wir in den Einzelkliniken relativ spezialisiert.
Am Anfang des Podcasts rollen wir eigentlich das Rad immer erstmal zurück. Lassen Sie uns bei Ihnen auch mal ganz vorne anfangen. Wie sind Sie überhaupt zu der Fachrichtung gekommen? Also was hat für Sie den Ausschlag gegeben, sich genau dafür jetzt zu spezialisieren?
Wenn man ganz ehrlich ist, ist das ein bisschen aus der Not geboren. In der damaligen Zeit, als ich angefangen habe, 1995, waren mindestens 30% der Ärzte arbeitslos im ersten Jahr. Und jeder war froh, wenn er irgendwo eine Doktorarbeit hatte, wo man dann übernommen wurde. Auf eine Stelle kamen über 100 Bewerbungen und ich habe dann so viel gearbeitet in der Doktorarbeit, dass sie irgendwie mich dann doch nehmen mussten. Und das war dann Kardiologie, weil die Doktorarbeit in der Kardiologie war. Kurz war ich dann noch ein halbes Jahr in der Pädiatrie, hätte ich auch gern gemacht. Und dann war das die einzige Stelle praktisch, die ich sicher gekriegt habe. Heute würde man sagen, super. Ich könnte jetzt auch sagen, war von vornherein so geplant, aber ehrlich gesagt bin ich da reingerutscht. War aber dann schon sehr spannend. Also in der Doktorarbeit wurde viel geforscht und ich bin ganz froh, dass ich es am Ende gemacht habe. Aber damals war das noch nicht so wie heute.
Worum ging es denn in der Doktorarbeit dann, wenn es so spannend war?
Da ging es darum, wie man den Herzstillstand mit einem eingepflanzten Defibrillator beendet. Also Sie kennen das alle, den Defi heute oder ICD. Der wurde damals, als ich anfing, noch am offenen Herzen, also der Brustkorb wurde eröffnet, wurde dann aufs Herz draufgenäht, die Platten, die Schockplatten. Und ich bin genau praktisch in der Zeit groß geworden, wo wir geforscht haben, wie man das nach innen verpflanzen kann, über Drähte, über Elektroden. Und das war genau diese Zeit. Das heißt, alles, was wir gemacht haben, war immer neu und entsprechend spannend, weil wir am Anfang nicht wussten, ob das auch funktioniert. Das heißt, wenn wir Herzstillstand hatten und das testen mussten praktisch an künstlich erzeugten Herzstillständen und dann gemessen haben, wie viel Energie man braucht, um den Patienten wieder zu beleben nach 10 Sekunden, das war schon sehr aufregend für uns, gerade als Junge. Und dass es dann geklappt hat und dann auch in Routine umgesetzt werden konnte, war natürlich für uns begeisternd damals.
Für mich jetzt als Laie klingt es nach einem Herzschrittmacher. Ist das der richtige Begriff?
Ist wie ein Herzschrittmacher. Die Batterie kann ein bisschen mehr, weil die Batterie muss 750 Volt abgeben können statt 7,5. Der Kondensator ist dicker, aber das Prinzip ist eigentlich ziemlich dasselbe.
Dann war ich ja doch gar nicht so falsch zum Glück. Jetzt hört man bei Ihnen keinen sonderlichen schwäbischen Dialekt. Entweder nicht so groß geworden oder hat sie es hier in der Region verschlagen dann?
Ja, ich bin aus dem Ruhrgebiet, wie man hört. Ich glaube, es ist nicht so schwer. In Duisburg geboren, dann haben wir in Südamerika gelebt eine Zeit und meine Vorfahren kommen aber vom Namen her irgendwo aus dem Hohenloischen. Das heißt, vor, ich schätze mal, 250 Jahren sind die hierher und ich bin dann übers Rheinland, über Bonn, über Studium und arbeiten dort, in die Kurpfalz nach Mannheim-Heidelberg und dann eben von da aus beruflichen Gründen dann hierhin, weil ich dachte, das hört sich gut an, Ludwigsburg.
Wann dann genau hierher gekommen?
2009.
Also fast noch Nike schmeckt da eigentlich, oder?
Praktisch gesehen, Nike schmeckt. Aber mittlerweile kennen wir uns hier gut aus. Meine Kinder sind Schwaben, ja, gebürtige Kurpfälzer, aber jetzt sind sie Schwaben.
Was fasziniert Sie aber jetzt nicht nur an der Region, sondern auch an Ihrer Arbeit so? Also Sie haben schon gesagt, vor 30 Jahren bei der Doktorarbeit war es eigentlich schon um Sie geschehen mit dem Thema Herzschrittmacher. Aber was ist jetzt genau das Faszinierende eben an speziell der Kardiologie?
Das Spannende ist praktisch der Mix aus Patientengespräch, Patientenführung, technischen Dingen und Fortschritt in der pharmakologischen Therapie. Therapie und Bildgebung. Das heißt, wir haben im Prinzip Riesenschritte in den diagnostischen Möglichkeiten. Wir können heute mit CT vieles sehen, mit MRT vieles untersuchen, Szintigraphie. Jeder von uns arbeitet mit den Händen. Das heißt also, sie sind eigentlich jeden Tag ein paar Stunden mit den Händen beschäftigt und haben sehr engen Patientenkontakt. Und man muss sagen, dadurch, dass das ein Krankheitsbild ist, wo natürlich, wenn es nicht geheilt oder behandelt wird, die Sterblichkeit hoch ist, sehen sie natürlich auch im Positiven wie Negativen den Effekt. Das heißt also, es ist schon anders als in manchen anderen Fachgebieten, was den Reiz ausmacht, weil man das Gefühl hat, abends, das hat sich jetzt gelohnt, egal wie der Tag war. Und es ist aber auch für den einen oder anderen gewöhnungsbedürftig, dass das immer direkt so spannend ist, was er da macht. Das heißt, für die Jungen ist es auch für mich damals nicht klar gewesen, ob man das aushält. Wenn man aber in guten Teams arbeitet, kann man auch das lernen. Und dann ist das ähnlich wie Neurochirurgie. Neurochirurgie ist auch was, das muss dann klappen. Es muss alles klappen, aber insofern, das ist das absolut Spannende. Und es ist immer noch sehr im schnellen Fortschritt, muss man sagen.
Witzigerweise, mein Kindheitstraum war auch immer, entweder Hirn- oder Herzchirurg zu werden. Ich war nur leider zu schlecht in der Schule, hat dann nicht geklappt. Aber ich glaube, im Nachhinein ist es auch besser so.
Ja, das ist eine große Schwäche unseres Systems, dass die Schule entscheidend ist. Ich habe, darf man jetzt auch sagen, ich hoffe, hört keiner zu, aber mein Abitur war ganz knapp über der Direktzulassung und ich habe beim ersten Mal auch eine Ablehnung gekriegt. 3 Monate später habe ich dann einen bekommen und ich habe mal gefragt, so unter unseren Professoren in der Lehrkonferenz, wer denn alles über 1,0 reingekommen ist, und das waren ganz wenige. Das heißt also, die Regel, dass man ein Abitur von, ich glaube, bei mir muss man jetzt in Bonn 0,9, wo ich war, haben, ist keine gute Idee. Also wir hätten sie gern dabei gehabt und wie gesagt, für uns war es auch teilweise knapp.
Ich hätte 20 Jahre, glaube ich, warten müssen, bis ich rein hätte dürfen mit meinem Abischnitt, aber darum soll es nicht gehen. Haben Sie sich dann als Kind auch schon immer gern mit dem Mensch, dem Körper, dem Inneren irgendwie auseinandergesetzt oder wann kam wirklich so das Interesse für die Medizin? Wann haben Sie gemerkt, hey, das könnte was sein, was mich zumindest mal einen Teil meines Lebens oder einen Großteil meines Lebens begleitet?
Das war ehrlich gesagt erst mit dem Studium. Ich habe selber nicht gebastelt, also ich war keiner, der mit Fischertechnik gespielt hat. Ich habe gelesen und viel Sport gemacht. Das heißt, ich war jetzt nicht prädestiniert dafür und Biologie war auch nicht mein Fach. Und habe dann einfach gesagt, ich möchte Medizin studieren, weil ich später dann auch mal irgendwann Entwicklungshilfe machen wollte. Das war in den 70er, 80ern. Haben viele so gedacht. Und mit dem Studium dann und beim Zugucken bei der Arbeit von anderen Ärzten, da kam eigentlich der Spaß. Der war nicht am Anfang da. Und ich war keiner, der schon als Babyarzt werden wollte. Also bei mir kam das sehr spät.
Hätte ja sein können. War es dann aber, als die gemerkt haben, hey, das macht tatsächlich Laune, war es dann auch das Ziel, ärztlicher Direktor irgendwann zu werden? Irgendwann so der oberste Chef, alles bestimmen zu können? Oder hat sich das eher durch einfach die Karriere und die Laufbahn so ergeben?
Nee, das war absolut nicht so. Und ist vielleicht auch mal gut, das zu sagen, dass man erstens sowas, glaube ich, nicht planen kann oder planen sollte. Das war reiner Zufall. Wir haben damals kaum Jobs gehabt. Und ich habe ja gesagt, ich war happy, dass ich einen Job gekriegt habe in der Klinik. Dann haben wir auf Kettenverträgen gearbeitet, bis wir dann irgendwann den Facharzt gemacht hatten. Und dann war die Konkurrenz in der damaligen Zeit noch riesig. Man war froh, wenn man sein Leben hatte. Also wenn man irgendwo eine feste Facharztstelle hatte, in dem Fall an der Uni, da war alles gut. Der Rest kommt dann über das, was man macht, bis dann irgendwann einer sagt, können Sie sich vorstellen, Oberarzt zu werden? Das machen sie dann. Und dann ist es so, irgendwann müssen sie entweder Chef der Uniklinik werden. Das wird man aber so leicht nicht. Da gibt es nicht so viele Stellen. Oder sie bleiben dort. Oder sie trauen sich rauszugehen und das ist ehrlich gesagt ein schwerer Schritt. Das ist jetzt nicht so, dass man das plant. Irgendwann hat man das Alter, da guckt man sich um, wo geht's? Und wie gesagt, Ludwigsburg war ein Geheimtipp von jemandem in einem Flugzeug, der mir Jahre vorher gesagt hat, da gibt's ein sehr großes Krankenhaus und in einer sehr, sehr schönen Stadt, die nicht so groß ist, in der Nähe von Stuttgart, und das stand dann irgendwann in der Zeitung. Und damals waren auch noch andere Dinge, worüber ich nachgedacht habe, und das hat sich dann einfach so ergeben. Das ist viel Zufall auch dabei. Die Entscheidung, das dann zu machen, die hat mit den strukturellen Voraussetzungen zu tun, die hier sicher exzellent sind.
Ich habe mir gedacht, um Sie noch ein bisschen besser kennenzulernen, machen wir mal eine kurze, schnelle Fragerunde. Ich sage einfach immer 2 Begriffe, entweder oder. Sie entscheiden sich für einen und danach gehen wir darauf ein, warum Sie sich so entschieden haben. Beginnen wir. Internist oder Kardiologe?
Internist.
OP oder medikamentöse Behandlung?
OP.
Dr. House oder Emergency Room?
Emergency Room.
Homöopathie oder klassische Medikamente?
Klassische Medikamente.
Sie haben es schon überstanden. War gar nicht so schlimm und hat nicht wehgetan, oder? Wie man beim Arzt so schön sagt. Ja, Internist oder Kardiologe, haben Sie sich tatsächlich für Internist entschieden? Das heißt, Sie sehen sich doch vielleicht eher als Internist als Kardiologe, oder warum die Entscheidung?
Ich bin Internist und Kardiologe, aber wenn ich gefragt werde, das eine oder das andere, würde ich sagen, ohne den Internisten geht kein Kardiologe. Ohne Kardiologe könnte man Internist sein, würde ich sagen. Hört sich jetzt komisch an. Aber wir bilden ja auch viele Allgemeinmediziner in der Grundausbildung Grundausbildung aus und allgemein Internisten und ohne die geht es gar nicht. Also wenn man überlegt, wie viele von denen, die bei uns sind in der Ausbildung, das sind gerade 31 Assistenten, wie viele werden dann wirklich Spezialisten in der Kardiologie? Das sind viel weniger als die, die ihre Ausbildung für die Innere machen. Und wenn wir rein kardiologisch agieren würden, dann wären wir extrem unattraktiv für die Kollegen, denn der Trend geht zum allgemein Ausgebildeten. Das heißt also, wir sind bewusst offen da und halten praktisch alle drei Ausbildungsstränge vor. Klar, in der Kardiologie ohne hochspezialisierte Kardiologen können Sie nicht arbeiten, aber das sind nicht alle.
Dann OP oder medikamentöse Behandlung, haben Sie sich für die OP entschieden? Ich tippe mal, weil wahrscheinlich in Ihren Fällen die Patienten einfach schon solche schweren Schäden haben, dass man mit einer medikamentösen Behandlung nicht mehr weit kommt, oder?
Ohne Medikamente geht es überhaupt nicht, aber von uns ist jetzt mehr gefragt, die OPs zu beherrschen. Und klar, wir geben die Medikamente dazu und die dauerhafte Gesundheit oder Stabilität hängt von den Medikamenten ab. Das Überleben in den Akutphasen geht natürlich nur über die Intervention. Und alleine die 1000, wir haben mittlerweile 1100 Infarkte hier, die gehen nicht mit Medikament, die gehen nur in Kombination aus beidem.
Dann kam, glaube ich, die fieseste Frage, Dr. House oder Emergency Room, war einfach, weil ich dachte, es sind beides sehr beliebte Krankenhausserien. Dr. House, der ja immer sehr ermittelt, was für kuriose Fälle es gibt. Sie waren wohl eher Fan von Emergency Room, oder?
Ach so, nee, wenn Sie mich fragen, was ich schöner finde, würde ich sagen Dr. House. Ich sage mal, wir sind mindestens halbe Dr. House in Emergency Room. Ich dachte, es geht mehr um den Alltag. Im Alltag haben wir ein bisschen mehr Emergency Room als Dr. House.
Und dann Homöopathie oder klassische Medikamente, war ein bisschen provokativ, aber ich dachte, ich probiere es mal, ganz klar die klassische Medikation.
Ich sage immer, wer heilt, hat Recht. Ne? Das heißt also, ich bin überhaupt nicht gegen Homöopathie und ich glaube fest, obwohl ich es nie mache und auch noch nicht an mir habe machen lassen, an Akupunktur und Akupressur, weil ich das in China gesehen habe, also mit eigenen Augen, was man damit machen kann. Ich bin überhaupt nicht dagegen. Jeder hat seinen Stellenwert und da, wo er hingehört und die Homöopathie als Ergänzung ist absolut willkommen. Nur manche Krankheiten kann man leider damit tatsächlich nicht beheben. Insofern würde ich es eher als Ergänzung sehen, als Alternative.
Jetzt wieder klassische Fragen. Was zeichnet denn überhaupt aus Ihrer Sicht einen guten Internisten, einen guten Kardiologen eigentlich aus?
Ich glaube, also den Patienten beobachten, dem Patienten zuhören, Dinge wiederholen und sich, das hört sich jetzt auch komisch an, aber sich wirklich dumm stellen am Anfang. Und ich sage den Leuten immer, die Scheuklappen lange aufhalten. Also nicht früh schon eingrenzen, sondern viele mögliche Erklärungen zulassen, ist wahrscheinlich, glaube ich, das Wichtigste. Und Empathie oder das Gefühl zu haben, das könnte mein Vater, Bruder, Schwester, Kind sein, hilft extrem in dem Beruf, weil sie einfach schneller und besser macht, glaube ich.
Im Podcast versuchen wir immer, jede Abteilung quasi auch einem Handwerk zuzuordnen. Also ich habe immer gehört, die Orthopäden werden so als Handwerker halt bezeichnet, die wirklich da mit Hammer, Meißel und Säge halt quasi zu Werke gehen. Als was würden Sie jetzt die Kardiologen und Internisten sehen?
Also ehrlich gesagt, die einen nennt man immer die Gefäßklempner und die anderen die Elektriker. Das hat ein bisschen was davon, weil bei den Gefäßen ist so, dass wir tatsächlich über Drähte Ballons schieben und damit mit viel Atü aufblasen. Und das andere ist Elektrik. Ne? Da nehmen wir Drähte, die man über Hochfrequenzstrom heiß machen kann und verschweißen drin. Also ich würde sagen, Elektriker und Klempner, ne? Ist wahrscheinlich das Beste.
Ich hätte jetzt noch tatsächlich Uhrmacher gesehen, weil es einfach so eine feine, filigrane Arbeit ist.
Ja. Uhrmacher, was filigrane angeht. Wobei filigraner als wir sind dann nochmal die Neurochirurgen und die Mikrochirurgen. Also die Handnerven zusammennähen. Ne? Dann kommen wir so, glaube ich, so an Nummer 3.
Aus Ihrer Sicht jetzt, Sie sind schon viele, viele Jahre dabei. Wie sehr hat sich da die Kardiologie und auch die innere Medizin halt verändert in den letzten Jahren?
Die innere Medizin hat sich verändert im Sinne von Spezialisierung. Sie haben schon angesprochen, wobei wir das versuchen, noch für einen ganzen Teil unseres Betriebs relativ allgemein zu halten. Und die Fortschritte sind einmal neue Medikamente mit relativ wenig Nebenwirkungen, die das Leben tatsächlich verlängern. Also wenn man überlegt, meine Elterngeneration damals in den 70ern hatte ein mittleres Lebensalter von 68 bis 74 Jahre, glaube ich. Wir sind heute bei 78 bei Männern und über 82 bei Frauen. Das sind 30 Jahre. Und diese eine Generation, das ist mit Sicherheit Ernährung, weniger Rauchen, denke ich, wird mit eine Rolle spielen. Und vor allen Dingen nebenwirkungsarme Medikamente, die tatsächlich Leben verlängern. Allein in der Herzschwäche hat es da Riesensprünge gegeben. Und wir können heute eben die akuten Krankheiten direkt behandeln, wie zum Beispiel bei einem Infarkt das Gefäß aufmachen und stenden und nicht nur eine Lyse, das heißt das Gerinnsel auflösen und dann beten, dass es offen bleibt, sondern wir können das stabilisieren. Ne? Und wenn man überlegt, dass das die Todesursache Nummer 1 ist. Die Defis gab es früher nicht. Ne? Die Defis retten in 10 Sekunden jeden, der einen Herzstillstand hat, wenn sie implantiert sind. Das ist eine Riesenentwicklung.
Weil Sie es gerade schon ansprechen, was für Behandlungen deckt denn Ihre Klinik wirklich alles ab? Also kann man das so grob umreißen?
Also normale medikamentöse Behandlung, dann ist es so, dass wir veröden Öden, also Herzrhythmusstörungen für Öden und auch ziemlich groß sind, was das angeht, von der Zahl her und auch zum Glück wirklich super Spezialisten da drin haben unter den Oberärzten. Das gleiche gilt für die Intervention. Ludwigsburg ist drittgrößte Einzelhaus in Deutschland, was die Infarkthäufigkeit und Behandlung angeht. Das liegt an dem riesen Einzugsgebiet, ne? 548.000. Und da sind 6 Oberärzte, die nachts dann praktisch diese Infarkte behandeln und das ist die Hauptsache, also die Öffnung von Gefäßen, das Stenten und zusätzlich machen wir noch Klappentherapie. Das heißt, wir tun über kleinere Löcher in den Leisten praktisch Geräte vorschieben ins Herz und dann, man kann das mit Wäscheklammern vergleichen, machen wir die Herzklappen enger, die Mitralklappen und die Tricuspidalklappen und eben Schrittmachertherapie und Defis. Das ist so das.
Weil Sie es gerade ansprechen, Sie gehen über eine Vene in der Hüfte bis ins Herz. Das ist für mich so völlige Science Fiction immer noch eigentlich, obwohl es das ja schon länger gibt, dass man wirklich von der Hüfte wirklich bis zum Herz in irgendeiner Form mit irgendwas da hochkommt. Müssen Sie sich da manchmal kneifen, was inzwischen medizinisch eigentlich alles möglich ist oder ist das für Sie so Alltag?
Doch, wir müssen uns auch kneifen, weil die Therapien, die wir heute anwenden, die sind zum Teil vor 15 Jahren experimentell begonnen worden und dann vor 5 bis 7, 8 Jahren in die Routine übergegangen. Wir haben heute Systeme, wir nehmen ein Beispiel bei den Herzrhythmusstörungen, wo wir normalerweise immer auf die Röntgendurchleuchtung drücken müssen, um zu sehen, ob der Katheter sich irgendwo hin bewegt. Da ist so, dass wir das Herz am Anfang praktisch fast ohne Strahlung rekonstruieren und dann in einem von uns rekonstruierten Modell praktisch weiterarbeiten. Das ist so eine Art GPS-System, was uns eine bildliche 3D-Darstellung macht mit einem Fehler von unter einem halben Millimeter. Das heißt also inklusive Drucksensoren auf den Kathetern, die uns sagen, mit wie viel Gramm pro Quadratzentimeter wir Druck auf die Herzwand ausüben. Also wir haben eine taktile, wenn man so will, Rückkopplung von dem, was wir machen, sodass wir dann sogar die Energie pro Fläche ausrechnen können und dann rückrechnen können, ob die Sache, die wir machen, auch effektiv ist. Das ist für mich als jemand, der in Schwarz-Weiß gelernt hat, ein Riesending, 30 Jahre. Das ist so ein Unterschied wie das Telefon von der Oma und die letzte Ausgabe von einem Smartphone.
Das Wählscheibentelefon gegen das neueste Smartphone.
Gucken im Zug, bin ich immer noch total fasziniert, wenn Leute Spielfilme im Zug gucken. Ne? Habe ich jetzt auch geschafft zuletzt, nach 10 Jahren.
Ja. Glückwunsch. Was für Patienten kommen dann aber zu Ihnen? Also sind es vorwiegend Ältere, sind es tatsächlich auch Jüngere? Wer ist denn von sowas überhaupt alles betroffen?
Bei den Rhythmusstörungen sind sehr viele Junge dabei und wir haben es früher bis runter auf 5 Jahre praktisch gemacht für die Verödung. Wir sind ja keine Pädiatrie, das heißt, die haben wir dann von der Pädiatrie bekommen und dann bis 100 Jahre im Prinzip oder drüber. Im Moment ist es so, dass 50% der Patienten, die bei uns liegen, zwischen 80 und 100 sind in etwa, 80 und 100 Jahren. Das heißt also entsprechend auch der Lebenserwartung, die wir heute haben. Und das mittlere Alter der Infarkte liegt so bei um die 60 Jahre, der akuten Herzinfarkte. Und im Prinzip, ich würde mal sagen, so 20% sind unter 55 etwa. Das ist so das Altersspektrum etwa.
Hat sich dieses Bild, dieses Patientenbild, hat sich das auch über die Jahre irgendwie verändert?
Ich sag mal so, ich würde sagen, wir sind immer übervoll, wenn man so will. Aber ich glaube, dass insgesamt die Jüngeren weniger krank sind insgesamt in der Bevölkerung und viele eben sehr alt werden können, weil es heute so viel Therapie gibt. Insofern hat sich schon verändert. In den 30 Jahren ist der Altersschnitt nach oben gegangen, absolut, ja, wenn ich vergleiche mit meinen ersten Tagen.
Kommen wir zu einem Thema, das, glaube ich, eher die Jüngeren betrifft. Das ist ein Syndrom, was man immer wieder mal so gehört hat, aber nie so richtig fassen konnte, das Broken-Heart-Syndrom. Können Sie das einfach mal kurz beschreiben? Was ist das genau?
Also das Broken-Heart-Syndrom ist für mich die interessanteste Krankheit, die es überhaupt gibt. Die habe ich damals meine Antrittsvorlesung als bei der Professur habe ich über das Thema ohne Dias halten müssen. Das heißt, ich musste alles darüber auswendig wissen. Und es ist für mich immer noch das Interessanteste. Damals wusste man ganz wenig drüber. Jetzt weiß man viel mehr, aber eigentlich immer noch nicht so richtig, warum es passiert. Der Patient empfindet es wie einen Herzinfarkt, durchlebt also praktisch einen Herzinfarkt, kommt rein und das Herz kann fast stehen. Das heißt, es kann fast nichts mehr machen. Und das heißt Takotsubo-Syndrom auch, weil es die Form des Herzens einem Krakenfanggefäß, einem Krug entspricht. Wenn man das Krakenfanggefäß sieht, das hat einen großen Bauch und vorne einen schlanken Hals. So sieht das Herz dann auch aus, weil es vorne gar nicht mehr pumpt und an der Basis praktisch stark pumpt. Was da passiert ist, dass letzten Endes über eine Störung der Innervation am Herzmuskel, also über die Nerven, die mit dem Gehirn verbunden sind, die Muskelzellen sich nicht mehr zusammenziehen. Die stehen praktisch. Das macht gar nichts. Und man kann da jede Art von Komplikationen kriegen, kriegt man zum Glück aber fast nie. Und es ist über das neurohumorale und vegetative vegetative Nervensystem, also über die unwillkürlichen Nerven und die Adrenalinaktivierung wird es erzeugt über Fehlregulation im Gehirn, in bestimmten Arealen des Gehirns und tritt bei Stress, Überforderung und Trauer auf. Das heißt also, das geht von dem Karaoke singenden Japaner, da wo man es mit erst beschrieben hat, praktisch der Angst hat, sich zu blamieren, über den überforderten Multitasken-Manager zum älteren Menschen, der die Nachricht kriegt, dass er ins Altenheim muss oder vor allen Dingen nach Tod oder bei Jährung von schlimmen Ereignissen. Das heißt, das schlimme Ereignis war vor 4 Jahren und jetzt an dem 2 Tage, bevor es sich zum 4. Mal jährt, entsteht das fast immer in dem Gefühl der Ausweglosigkeit. Und das Interessante daran ist, dass sie davon sterben können, in sehr, sehr seltenen Fällen und nach 10 Tagen aber alles wieder weg ist. Und es ist nichts passiert. Das heißt, sie haben eine komplette Einstellung, praktisch wie eine psychogene Lähmung. Und noch interessanter ist, dass alles wieder normal ist nach 10 Tagen, aber ihr EKG noch 4 bis 6 Wochen so aussieht, wie als wäre es krank. Und wir wissen nicht, warum die Zeitdomäne praktisch der EKG-Veränderung so nachhängt. Das kann nur auf Proteinbasis praktisch sein, dass da praktisch bestimmte Proteine unterschiedlich stark produziert werden und der Körper eine ganze Zeit braucht, bis er die Produktion umstellt. Aber das ist so unfassbar interessant.
Das heißt, der Mensch kann sich vom Kopf her so reinstressen, dass sein Herz dann mehr oder weniger aufhören würde zu schlagen, oder?
Wobei das unbewusst oder unterbewusst passiert, ist kein rationaler Vorgang. Der Patient kommt rein und sie kriegen mit der 10. Frage, kriegen sie es raus. Er selber wird nie sagen können, dass da was Besonderes war. Und die klagen auch nicht darüber, dass Stress ist. Das sind nämlich die, die versuchen, es nicht zuzulassen oder die sich schämen oder die nicht gewohnt sind, mit solchen Dingen praktisch nach außen zu gehen. Und da muss man öfter nachfragen und dann kommt man eigentlich immer zu einem Anlass.
Was für Symptome hat man dann dabei? Also Sie haben schon gesagt, klar, man sieht es am EKG.
Herzschmerzen, Luftnot vor allen Dingen. Man kann Herzrhythmusstörungen kriegen und eine unwahrscheinliche Angst und Beklemmung. Ja, das ist das Gefühl, man stirbt.
Und was passiert dann eben auch selber im Körper? Also eigentlich wirkt alles dann völlig gesund, aber ja, was passiert dann währenddessen?
Der Herzmuskel steht praktisch. Wenn Sie sich einen Muskel vorstellen, unseren Bizeps zum Beispiel, der würde sich dann nur noch um ungefähr 10% verkürzen. Ja, und Sie müssen sich Herz vorstellen, im Herzen sind ungefähr, sagen wir mal, 150 Milliliter am Ende der Füllungsphase und dann gehen nur noch 30 Milliliter raus. Das heißt also, Sie haben dann eine Reduktion der Pumpkraft auf 1/5. Und dieses Fünftel soll den ganzen Körper versorgen. Das heißt, da hinten dran hängt dann, wenn man Pech hat, eine Nierenschwäche und Wasser in der Lunge. Und das baut sich dann in einigen Tagen zurück. Wir müssen die nur über diese Phase bringen.
Klingt jetzt aber für mich ja eigentlich eher wie ein psychologisches, wobei Sie haben ja gesagt, das passiert unterbewusst, also ein psychisches Problem.
Eine psychisch bedingte, schwerste, in einem ganz geringen Prozentsatz auch lebensgefährliche Störung. Deswegen ist es so unfassbar interessant, dass es was gibt, was praktisch für wenige Tage lebensgefährlich sein kann oder aussehen kann und dann sich in Luft auflöst, ohne dass wir irgendwas dazu machen, außer die Akutphase überbrücken.
Aber deswegen meine ich, also es ist eine psychische Erkrankung eigentlich. Was kann da der Kardiologe dann machen?
Der Kardiologe kann durch die Gabe von Beruhigungsmitteln, von Blutverdünnern, von Spritzen zum Wasserlassen praktisch die Rahmenbedingungen verbessern, Beta-Blocker geben, um diese Adrenalinaktivierung zu blocken über den Beta-Blocker, um den Stress zu nehmen. Im Zweifel sogar angstlösende Medikamente und so lange daneben stehen, bis der Spuk vorbei ist.
Womit ich Broken Heart Syndrom auch in Verbindung gebracht habe, aber vielleicht ist das einfach falsch gedacht, ist auch jetzt zum Beispiel bei Liebeskummer. Ist es da tatsächlich auch, weil man eben denkt, okay, mein Herz ist ja auch gebrochen, kann es da tatsächlich auch vorkommen oder ist das jetzt nur ein Quatsch von mir?
Nee, der Gedanke liegt nah. Ich habe aber ehrlich gesagt noch keinen mit Liebeskummer gehabt. Wir haben ungefähr 1100 bis 1200 akute Herzinfarkte hier. Davon sind ungefähr 30 in Takotsubo pro Jahr und einen klassischen Liebeskummer habe ich noch nicht gehabt. Oder einen Schmerz verlassen worden zu sein. Nee?
Na gut. Weil wir jetzt gerade beim Thema sind, wie häufig ist es denn eigentlich der Fall, dass eben psychische Themen die Menschen auch körperlich dann wirklich krank machen?
Na, ich glaube, das ist grundsätzlich extrem häufig. Fürs Herz ist es so, dass psychische Probleme, Herzprobleme, die schon bestehen, verstärken können. Dass wir sehen, dass ein psychisches Problem einen direkten Herzschaden macht, ist nicht so häufig. Aber klar, kann auch durch Stress, Angst, könnte ein Herzinfarkt entstehen. Man weiß das über große Desaster, zum Beispiel bei Erdbeben oder in Kriegssituationen, dass kardiale Krankheiten oder akute kardiale Krankheiten mehr werden. Es gibt Untersuchungen über mehr plötzliche Todesfälle oder Herzrhythmusstörungen anlässlich großer Sportereignisse zum Beispiel. Es ist aber jetzt nicht so häufig. Wichtig ist zu wissen, ist jemand herzkrank, hat er einen guten Grund, eine psychische Beeinträchtigung zu haben. Und es gibt nicht wenig Herzpatienten, die auch antidepressive Mitbehandlung brauchen. Nicht, weil sie durch die psychische Erkrankung herzkrank wurden, sondern weil sie verständlicherweise reaktiv auf die schwere Herzerkrankung auch psychische Probleme haben, die wir alle hätten.
Das wäre jetzt eben die nächste Frage auch gewesen. Also wie kann denn ein Internist helfen, wenn man eine psychische Problematik hat, die dann zu körperlichen Erkrankungen führt? Da sieht man doch eigentlich eher den Psychiater als optimalen Arzt, oder?
Wir nennen das Konversion, wenn jetzt der psychisch Kranke körperliche Symptome entwickelt, was ja nicht so ganz selten ist, weil er das Psychische nicht zulassen will oder kann, dann muss natürlich der Internist ein guter Psychologe sein, in Anführungsstrichen, also Hobbypsychologe, wenn man so will, um dann irgendwann nach der 10. Untersuchung zu merken, dass hier ein anderes Problem vorliegt. Und bevor er irgendwo reinschneidet oder invasive Untersuchungen macht, überlegt, ob er den Patienten nicht mal fragt, ob er ihn nicht auch mal einem Psychologen vorstellen darf oder einem Psychiater. Und insofern ist eine psychologische Grundkenntnis ein sechster Sinn und ausreichendes Maß an Mitgefühl nicht von Schaden. Und ein bisschen internistisches Wissen vom Psychiater schadet dem auch nicht.
Definitiv. Wir hatten es ja vorhin schon in dieser Kurzfragerunde von Emergency Room und Dr. House. Sie haben gesagt, Sie mochten beide. Dr. House war so ein bisschen unterhaltsamer. Wie sehr kann man sich denn sowas eigentlich als Arzt überhaupt ansehen, ohne jetzt, ich sag mal, einen Wutanfall oder einen Lachanfall zu kriegen? Ja.
Grundsätzlich finde ich die Sendung gut und finde die auch lustig. Die suggerieren natürlich, dass das alles ein bisschen easy ist. Das ist natürlich überhaupt nicht easy. So ein Tag bei uns in der Notaufnahme ist jetzt sehr anstrengend. Wo wir dann immer schmunzeln müssen, ist, wenn jemand bei einer Reanimation eine Herzdruckmassage macht und mit seinen Händen den Brustkorb nicht berührt. Ich weiß noch, die Meredith, glaube ich, in damals, wie hieß das, Chicago Hope, die war, glaube ich, 2 Minuten unter Wasser in dem Film und war danach völlig klar im Kopf. Da, also allein im Film war die schon 2 Minuten unter Wasser. Da haben wir dann auch gedacht, das kann nicht. Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass es den Leuten allein die Wiederbelebung näher bringt und dieses Gefühl, dass man jetzt ganz schnell sein muss und eigentlich nur drücken muss auf den Brustkorb, um Gutes zu erreichen. Dafür sind die echt gut.
Warum ist jetzt aus Ihrer Sicht Ihre Arbeit immer noch ein Traumjob?
Also meine Frau sagt immer, es ist der schönste Job der Welt, Arzt oder Ärztin, weil ich sage meinen Leuten, erstmal ist es super interessant. Zweitens, man hat auch viel Ärger und Probleme oder Beschwerden, aber unterm Strich stellt sich bei uns nie die Sinnfrage morgens. Das sage ich meinen jüngeren Kollegen immer. Ihr werdet vielleicht viel Ärger haben, Nachtdienste, was weiß ich, aber ihr werdet euch nie morgens fragen müssen, warum ihr aufsteht, warum ihr jetzt da hochgeht oder runter, je nachdem, wo man jetzt herkommt, ob aus Osweil oder aus Eglersheim oder Hoheneck. Und ich glaube, das ist was ganz, ganz Tolles. Der Beruf macht, wie alle anderen Berufe auch, da drängt sich der Sinn praktisch auf. Sie müssen nicht morgens zur Arbeit gehen und überlegen, habe ich da heute Lust drauf oder nicht. Der kommt von alleine, der Patient ist da. Und das ist was, was eigentlich das Leben einfacher macht, finde ich. Dazu ist noch sehr interessant und es ist schön, wenn es dann geklappt hat und jemand nach Hause geht und sagt, mir geht's besser.
Wie und wo sehen Sie da aber auch die Zukunft jetzt der inneren Medizin und auch der Kardiologie?
Also ich glaube, dass die Fächer grundsätzlich bestehen bleiben. Die werden vielleicht, die Kardiologie wird vielleicht noch ein bisschen intensiver werden. Die innere Medizin wird sich vielleicht noch ein bisschen aufteilen. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass wir genug junge Leute finden, die den Job überhaupt noch ergreifen wollen. Und dazu gehört eben, dass jeder wissen muss, dass es wie in allen anderen Berufen aber auch eine Phase gibt am Anfang, die sehr spannend ist und wo man auch mal Angst hat. Und später dann, wenn man richtig was kann, wird es richtig anstrengend, weil man dann ja auch was kann. Und früher wurde man ja zu solchen Sachen gezwungen oder geprügelt. Das geht heute nicht mehr. Heute muss man die Leute viel besser behandeln zum Glück. Und manches Unangenehme, da springt man nicht von alleine über die Latte. Und jetzt ist die Frage, wie kommt man jetzt über diese Latte, wo wir früher drüber geschubst wurden, wenn man so will, durch Überzeugung und Vorbildfunktion. Und das wird die Aufgabe sein in allen Berufen, nicht nur in der Medizin, die Leute dazu zu bekommen, weil zu suggerieren, das wird dann irgendwann ganz einfach. Oder wir werden viele sein, die uns die Arbeit teilen, das glaube ich nicht. Bei uns musste man 1,0 haben, davon wird man abrücken müssen. Also ich bin sicher, dass sich da jetzt ganz schnell was tut, ganz sicher. Und wir müssen wissen, wenn alle arbeiten und wir viel Teilzeit haben, dann brauchen wir einfach mehr von der Sorte. Das ist überall so. Und ich glaube, Teilzeitmodelle werden die Zukunft sein. Die Familien werden gemeinsam die Eltern, die Familie ernähren und wir brauchen dringend Nachwuchs. In der überall natürlich, bei der S-Bahn, in allen Ingenieursberufen, in der Landwirtschaft überall und in der Medizin eben auch. Ich sage immer, neue Maschinen, wir haben so gute Maschinen im Moment, so richtig viele neue Maschinen brauchen wir im Moment nicht. Wir brauchen gute, motivierbare Kollegen und müssen denen irgendwie einen lebbaren Erlebnishorizont hier bieten.
Sehr schön gesagt. Jetzt sind Sie selber schon so lange in der Medizin, haben gefühlt alles erreicht, sind ärztlicher Direktor. Was sind so Ihre Zukunftspläne und Wünsche?
Also wir müssen alle gesund bleiben. Je älter man wird, desto wichtiger ist das. Und ich habe das, sagen wir mal, ich habe das große Glück, dass wir hier gut aufgehoben sind und ich würde gerne, wir haben so ein paar Projekte gemacht, also Herzmedizin nach Armenien. Jetzt im Moment haben wir in Bhutan ein Katheterlabor gebaut, wo die Leute schon selber arbeiten. In Armenien arbeiten sie jetzt seit 10 Jahren alleine in dem Labor. Da braucht man gar nichts mehr machen. Und ich habe Kollegen und ich würde gerne auch mit meinen jüngeren Leuten praktisch noch die nächsten 10 Jahre nebenher so 2-3 Projekte machen. Also da, wo es realisierbar ist, dass man es da praktisch aufbaut. und die es dann selber machen.
Das klingt auch sehr, sehr spannend. Da wünsche ich Ihnen ganz viel Erfolg und noch eine gute Zeit. Und ja, bedanke mich für das mega interessante Gespräch. Es hat sehr viel Spaß gemacht und sage vielen Dank für die Zeit.
Ja, und ich danke Ihnen, mein erster Podcast. Ne? Ich war ganz aufgeregt. Danke Ihnen und ja, hoffentlich, wir sehen uns bestimmt wieder und hoffentlich hört der ein oder andere zu, der dann Lust hat, hier hinzukommen. Also ich meine nicht als Patient, sondern als Arzt oder Pfleger.
Da bin ich mir sicher. Vielen Dank. Das war das Interview mit Dr. Wolpert, seines Zeichens der ärztliche Direktor der Klinik für Innere Medizin und Kardiologie. Und seid gespannt, wen wir nächstes Mal wieder für euch haben. Ich bin mir sicher, auch da wird es garantiert nicht langweilig.